040. Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und der Kollege Matthias Iken und ich, mit dem ich ja normalerweise 040 Hamburg streng vertraulich mache, wir haben ja gesagt, wenn eine besondere Situation in Hamburg ist, dann erfordert das besondere Maßnahmen. Und das ist in dieser Woche wieder so. Die besondere Situation, über die muss ich nicht sprechen, das ist die Messerattacke am Hauptbahnhof gewesen, bei der eine psychisch gestörte Frau 18 Menschen zum Teil schwer verletzt hat. Zum Glück ist niemand ums Leben gekommen. Und weil diese Situation so besonders ist, hat der Kollege Matthias Iken gesagt, mit dem Thema innere Sicherheit, da gibt es ja jemanden in der Redaktion des Hamburger Abendblatts, der sich damit deutlich besser auskennt, der für seine Recherchen in den vergangenen gut 2 Jahren ausgezeichnet worden ist, der mit Polizisten in ganz schwierigen Situationen unterwegs war. Und den habe ich heute zu Gast sozusagen, wobei zu Gast ist ein großes Wort. Also der vertritt heute Matthias Iken. Ich freue mich sehr, dass Stefan Steinland da ist, stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Und Stefan, das kann man sagen, seit fast 2 Jahren bist du eigentlich regelmäßig mit Polizisten in Hamburg unterwegs. Aber vielleicht erzählst du einmal kurz, was du gemacht hast, wie das angefangen hat und was du jetzt zuletzt gemacht hast.
Das waren zwei Projekte, die ich nacheinander gestartet hatte. Zum einen war ich fast 1,5 Jahre mit Streifenpolizisten unterwegs. Das heißt, mit der immer selben Dienstgruppe eines Kommissariats in Rahlstedt. Das ist das Polizeikommissariat 38. Das ist das Kommissariat, das für die meisten Einwohner in Hamburg zuständig und verantwortlich ist. Die habe ich dann fast 1,5 Jahre begleitet, habe daraus eine Serie fürs Hamburger Abendblatt geschrieben, die ist vor etwas mehr als einem Jahr erschienen. Und in der Folge hatte ich Kontakt zu Zivilfahndern desselben Kommissariats bekommen. Das sind Leute, die sich sonst abschotten, die sonst kein Interesse daran haben, sich für Medien zu öffnen. Die haben mich auch 1 Jahr lang mitgenommen. Ich war bei den unterschiedlichsten Einsätzen dabei. Da können wir bestimmt gleich nochmal darüber sprechen. War bei Festnahmen von Drogendealern, bei der Überwältigung von Einbrechern, bei der Stürmung von Wohnungen und habe insgesamt in diesen beiden Projekten einen ganz intensiven Einblick bekommen in die Arbeit der Hamburger Polizei.
Und wenn du dann das gehört hast, was da am Hauptbahnhof passiert ist, also eine psychisch gestörte Frau sticht plötzlich wie aus dem Nichts mit einem Messer um sich, verletzt 18 Menschen, wo man auch denkt, okay, wie soll man sich dagegen schützen? Ist es etwas, wo du sagst, oh, das ist aber eine Sache, die normalerweise nicht passiert? Oder aus deinen Erfahrungen sind das Dinge, mit denen Polizisten in Wahrheit relativ häufig konfrontiert sind in Hamburg?
Also leider trifft das Zweite zu. Ich kann es jetzt im Moment nicht mit Zahlen belegen, aber zumindest mal gefühlsmäßig nimmt die Zahl der Taten von Menschen mit psychischen Störungen rapide zu. Ich habe bei dem Projekt mehrere solche Taten erlebt. Die sicherlich heftigste war die eines Mordes eines 28-Jährigen, der hat bei der eigenen Verlobungsfeier seine Verlobte erstochen mit 100 Messerstichen. Die Freundin musste zuschauen. Dieser Mann hat offensichtlich eine Art Cocktail unter einem Cocktail gelitten von Drogen und einer schizophrenen Störung, die wieder akut wurde. Und ich habe erlebt, wie solche Fälle, nicht in dieser Ausprägung, aber insgesamt Fälle mit psychisch Kranken, massiv zugenommen haben. Ein anderes Beispiel, was ich gerne erzähle, ist das eines Polizisten, der zu einer Hilfeleistung gerufen wurde. Es war ein Mann, der Hilfe suchte und der dem die Polizisten versuchten zu erklären, sie können nichts für ihn tun, ihm fehlt nichts, er hat auch nichts getan. Und nur um dann einen Grund zu liefern, mitgenommen zu werden, hat er dann mit einem Schlag den Polizisten die Wangenknochen zertrümmert. Auch hier wieder ein Mensch mit einer schweren psychischen Störung.
Und die Frage, die dann sofort auftauchte, und das war, schwebte, glaube ich, auch am Freitag in Hamburg über dem ganzen Geschehen, natürlich die Frage sofort, ist das jemand mit Migrationshintergrund? Ich habe neulich die Gelegenheit gehabt, mit einem der führenden Psychotherapeuten zu sprechen, der in Hamburg Flüchtlinge, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut. Und er sagt, diese Flüchtlinge sind, das muss man einfach so sagen, meist mehrfach traumatisiert. Die haben Dinge gesehen, die man einfach nicht verkraftet, wenn man sie nicht tatsächlich bearbeitet. Er sagt, er betreut einige Flüchtlinge seit Jahren. Und er sagt aber auch, ganz ehrlich, natürlich sind diese Flüchtlinge, die mehrfach traumatisierten, wenn sie nicht behandelt werden, etwas wie tickende Zeitbomben. Ganz wichtig, das gilt für jeden anderen, der solche Dinge erlebt hat, auch. Das muss kein Syrer sein, sondern es kann genauso gut ein Deutscher sein oder ein Engländer oder ein Holländer. Aber trotzdem ist natürlich immer dieser Reflex, oh, ist es wieder ein Flüchtling gewesen, weil das ja häufig passiert ist, auch in Hamburg.
Das ist auch ein Grund, warum jetzt die Polizei inzwischen dazu übergegangen ist, die Nationalitäten zu nennen. Nämlich, das war übrigens jetzt auch in Liverpool in dieser Woche ja das Gleiche. Mhm. Man hat sofort mitgeteilt, dieser Mann hat den und den Hintergrund, die und die Nationalität, weil man sich Vorwürfen ersparen will, man würde Nachrichtenunterdrückung betreiben. Interessant ist, weder bei der Angreiferin im Hauptbahnhof, noch zum Beispiel bei dem Beispiel, was ich eben nannte, des Mannes, der seine Freundin ermordet hatte, waren es Menschen mit Migrationshintergrund. Das waren in Deutschland geborene Menschen, die hier psychisch krank geworden sind. Ich glaube, dieses Phänomen trifft sowohl die Zugereisten wie auch die hier Geborenen. Ich mag nicht zu vermessen, ob die Zugereisten da häufiger vorkommen. Fakt ist auf jeden Fall, dass Fluchterfahrungen, traumatische Fluchterlebnisse, gepaart mit dem Leben, das man hier auch dann in Stellen führt oder führen muss, nicht dazu führen, dass die Leute psychisch gesunden, sondern häufig ist es ja so, dass Erlebnisse, Trauma, also wenn jemand ausreist aus seinem Heimatland, würde es ja im Regelfall gute Gründe dafür geben. Und dann erlebt er auf der Flucht nochmal Gewalt, Ängste und so weiter, kommt dann in ein fremdes Land. Die Startvoraussetzungen sind natürlich denkbar schlecht.
Wenn sowas am Hauptbahnhof passiert, und das ist, glaube ich, was Besonderes, kommt natürlich auch immer die Frage auf, wie sicher ist der Hauptbahnhof? Da muss man einmal, glaube ich, den Menschen, die sich in Hamburg nicht so gut auskennen, die sich in Hamburg auskennen, glaube ich, für die ist es nichts Neues, schon sagen, dass der Hauptbahnhof ein Ort ist, von dem der Bürgermeister Peter Tschentscher mal sagt, er ist viel sicherer, als ihr alle tut. Wenn man aber mit Menschen spricht, und das habe ich in diesen vergangenen Tagen viel getan, mit ganz, ganz vielen Menschen, gerade neulich wieder mit zwei gestandenen Unternehmern, die sagten, wenn wir nach Hamburg kommen mit der Bahn, dann versuchen wir eher in Altona als am Dammtor auszusteigen abends, weil wir diese Gegend, weil wir uns da nicht wohlfühlen. Ich weiß von ganz vielen befreundeten, bekannten Paaren, die Kinder haben, insbesondere junge Töchter, die sagen, du steigst mir nicht am Hauptbahnhof aus, also auf jeden Fall nicht nach 17 Uhr. Erstmal deine Einschätzung, wie gefährlich ist der Hauptbahnhof eigentlich? Wir wissen, dass an jedem Tag da ungefähr eine halbe Million Menschen ein- und aus- und umsteigen. Das ist damit, glaube ich, der meist frequentierte Bahnhof Europas. De facto, wie gefährlich ist es am Hauptbahnhof, die Lage? Grundsätzlich.
Die Polizei selbst sagt und auch die Innenbehörde sagt, die Zahl der Straftaten ist de facto zurückgegangen, seit man irgendwie seit 2 Jahren deutlich verstärkt kontrolliert. Es sind doch die sogenannten Quattro-Streifen unterwegs. Das heißt, es sind 4 Menschen, ein Bundespolizist, ein Landespolizist, ein Mitarbeiter der Hochbahnwache und ein Mitarbeiter der U-Bahnwache, die gemeinsam Patrouille laufen. Die sind ja auch in dem Fall Freitagabend der psychisch kranken Messeangreiferin sehr schnell da gewesen, nachdem ein, Klammer auf, syrischer Flüchtling die Frau überwältigt hatte.
Mit Hilfe eines dieser syrischen Flüchtling, der ist ja jetzt sehr bekannt geworden, auch ja. Wir haben mit ihm gesprochen. Er sagt aber auch, es war offensichtlich ein Tschetschene, der diese Frau entwaffnet hat und dann hat der Syrer sozusagen übernommen. Also okay, das noch dazu. Also Quattro-Streifen.
Also Quattro-Streifen, das heißt also das Anzeigenaufkommen, die Feststellungen sind zurückgegangen. Aber man muss einfach sagen, es ist einfach ein unfassbar ungutes Gefühl, wenn man sich in diesem Hauptbahnhof bewegt. Ich bin am Freitagmorgen ungefähr 8 bis 10 Stunden vor dem Anschlag oder bevor die Frau den Menschen niedergestochen hat, bin ich genau auf dem Gleis gewesen mit meiner Frau. Wir sind mit dem Zug Richtung Süddeutschland gefahren und hatten das Gefühl, dass wir uns nicht sicher fühlen. Wir hatten ein ungutes Gefühl, weil morgens früh schon das ganze Gleis voll war mit Menschen. Teilweise oder in der Masse waren es sicherlich Menschen, die auf den Zug warteten, die irgendwie ein ähnliches Gefühl hatten wie man selbst. Aber es waren halt auch Menschen drunter, die haben rumgepöbelt, die haben wirre Texte von sich gegeben. Das heißt, man steht in der Masse, man kann sich nicht bewegen. Man hat das Gefühl, um einen herum, auch am Rücken, nur Menschen. Und das ist schon maximal unangenehm.
Ist das Kernproblem des Hauptbahnhofes, wenn man jetzt mal nach drinnen guckt, einfach, dass er zu klein ist für den Andrang an Menschen? Und damit auch unübersichtlich. Es wird ja gesagt, alles ist auf Videokameras aufgenommen worden. Das heißt, das, was diese Frau da gemacht hat, das konnte man dann auch auf der Videoüberwachung sehen, aber das hilft in dem Moment ja nichts.
Nee. Also ich glaube, das ist ein Teil des Problems. Man kann nicht sagen, dass das ganze Problem ist. Ein weiteres Problem, da kommen wir gleich sicherlich noch drauf, ist die zwangsweise Unterbringung von psychisch kranken Menschen, die in Deutschland wirklich schwierig ist. Aber das Gedränge, die Enge, das Gefühl von Ohnmacht, wenn man da steht, ist ein Teil des Problems. Die Videoüberwachung, das muss man auch ganz klar sagen, die ist da, aber sie kann ja genauso wie auch das Messerverbot, das gilt, nicht jede Straftat von im Vornherein verhindern. Es gibt, und das finde ich ganz interessant, am Hansaplatz, gar nicht weit weg vom Hauptbahnhof, gibt es ein Projekt, das die Polizei mit dem Fraunhofer-Institut gestartet hat. Da wird nicht nur der Hansaplatz mit Kameras überwacht, sondern es wird dabei auch KI, also künstliche Intelligenz, genutzt, die Bewegungsmuster und Bewegungsveränderung erkennen kann oder erkennen kann soll. Mhm. Das heißt, wenn sich da ein Mensch anderen nähert, wenn man merkt, da ist ein Mensch, der wirr irgendwie auf einmal etwas zückt und dann herumläuft, dann erkennt die KI, Achtung, hier ist was, und informiert dann proaktiv die Polizei. Das wird im Hauptbahnhof noch nicht eingesetzt. Das wäre sicherlich nochmal eine ganz sinnvolle Ergänzung zu dem, was da passiert. Ob dann die Leute so schnell, die Streifen und die Polizisten so schnell an einem potenziellen Tatort wären, um das noch zu verhindern, das ist eh die Frage. Also man muss einfach erkennen, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Und wenn jemand psychisch gestört ist und aus nichtigen Gründen und ungesteuert andere Menschen attackiert, ist man ein Stück weit machtlos.
Und du hast es gerade gesagt, es ist offensichtlich schwer, psychisch erkrankte Menschen in Deutschland unterzubringen. Jetzt gibt es richtig so eine lange Akte dieser Frau, die jetzt wieder in einer geschlossenen Anstalt ist. Die hat schon mal in einer Bahn Fahrgäste attackiert. Dann hat man ein Beil in ihrem Rucksack gefunden, den sie mitgeführt hat. Sie hat ein Kind geschlagen bei McDonald's auf dem Hamburger Flughafen. Sie ist auf ihren Vater losgegangen mit einem Messer und hat den offensichtlich nicht erstochen, aber auch schwer verletzt. Sie ist offensichtlich auch obdachlos. Das heißt, sie ist, nachdem sie jetzt in einer psychiatrischen Behandlung war, mehrere Wochen, ist sie ja am Tag oder am Tag davor, am selben Tag, das weiß ich gar nicht mehr genau, entlassen worden, weil die die Mediziner gesagt haben, es gibt keinen Grund mehr, sie hier festzuhalten. Das sind wahrscheinlich Dinge, die die Polizistinnen und Polizisten, die du begleitet hast, auch öfter erleben, dass sie dann plötzlich wieder auf jemanden treffen, den sie vor ein paar Wochen noch festgenommen haben, weil er durchgedreht ist.
Teilweise treffen die am selben Abend noch irgendwie auf die gleichen Personen wieder, beziehungsweise müssen sie wieder laufen lassen, nämlich in dem Augenblick, wenn es keinen Unterbringungsbeschluss gibt. Mhm. Also es gibt ein Gesetz, das heißt abgekürzt PsychKG, also psychisch Krankengesetz. Und ganz vereinfacht ausgedrückt ist es danach so, dass ein psychisch kranker Mann, eine psychisch kranke Frau mit richterlichem Beschluss untergebracht werden können in einer Psychiatrie, wenn eine Fremdgefährdung von ihnen ausgeht oder wenn eine Eigengefährdung von ihnen ausgeht. Das heißt, wenn sie selbstmordgefährdet sind oder eine Gefahr für die Allgemeinheit werden, kann man sagen, jetzt kommst du erst einmal mit richterlichem Beschluss in eine geschlossene Einrichtung. Jetzt kommen diese Leute also in diese Einrichtung rein und ihr Leben bekommt auf einmal einen Rhythmus. Es fängt an mit einer Unterbringung. Diese Frau vom Hauptbahnhof ist obdachlos. Die hat zwar immer mal wieder irgendwie Kontakt zu ihren Eltern gehabt, aber grundsätzlich lebt sie auf der Straße. Jetzt kommt sie in eine Einrichtung, da hat sie ein Bett, da hat sie Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Es ist dauernd jemand für sie da. Sie wird medikamentös eingestellt, man kümmert sich um sie. Und diese Frau, deren Zustand verändert sich dann unter Umständen. Also es kehrt eine gewisse Verstetigung oder eine gewisse Gesundung ein. Mhm. Und in dem Augenblick, wenn dann die Ärzte zur Überzeugung gelangen, jetzt gibt es aber keinen Grund mehr, sie noch weiter festzuhalten, weil sie ist sehr stabil, dann muss sie wieder freigelassen werden, die Person. Das heißt, sie wird von einem Tag auf den nächsten, wird sie dann vor die Tür gesetzt. Alles das, was bisher ihr gut getan hat, fällt weg. Und ganz oft hat man auch das Problem, dass dann die Medikation abgesetzt wird. In Einrichtungen bekommt diese Person die für sie meist optimalen Medikamente, aber nimmt sie die noch, wenn sie nachher wieder auf der Straße ist? Hat sie denn weiterhin irgendwie dieses Gefühl, ja, die Medikamente tun mir gut, ich muss jetzt daran denken? Und das ist halt die große Gefahr, dass dann die Leute auf die Straße gesetzt werden und innerhalb weniger Stunden, in dem Fall der 39-Jährigen, setzt wieder sozusagen ein Wechsel ein in der Psyche. Man ist jetzt wieder in der alten Umgebung und alles, was einem gut getan hat, ist wieder weg.
Aber das müssen doch eigentlich die Experten auch wissen, oder? Das sozusagen, also man ahnt doch dann, okay, hier hat sie genau das, was du beschrieben hast. Das, glaube ich, ist für mich die naheliegendste Erklärung, weil man fragt sich ja sonst, warum diese Frau wenige Stunden, nachdem sie diese Einrichtung verlassen hat, offensichtlich wieder in einem Zustand ist, in dem sie sofort wieder eingewiesen werden muss. Also irgendwer hat sich da ja in seiner Einschätzung zumindest geirrt, oder es ist wahrscheinlich genauso, wie du es beschreibst, dass diese Umgebung, also dieses Zurückkehren in die Obdachlosigkeit, Zurückkehren unter so vielen Menschen, kein geregelter Ablauf, diese Frau halt schlicht getriggert hat.
Das spricht viel dafür, ich kenne jetzt den Einzelfall auch nicht, aber es spricht viel dafür, dass es so war. Das Problem ist in der Tat, dass das Gesetz sehr engmaschig ist an dieser Stelle und sehr klare Linien vorgibt. Wenn man das ignoriert, dann macht man sich unter Umständen der Freiheitsberaubung schuldig, weil man kann halt die Leute dann in dem Augenblick, wenn sie A, es nicht wollen, B, wenn die medizinischen Gründe offensichtlich nicht mehr vorliegen, kann man sie halt nicht festhalten.
Kommen wir nochmal zurück zum Hauptbahnhof. Die Frage ist ja, am Flughafen, der ja ein Gebiet ist, wo eh nicht viele Menschen sind, okay, und da geht es um Flugzeuge, gibt es strengste Kontrollen. Nun, wer den Hamburger Hauptbahnhof kennt, weiß, es gibt eigentlich im Wesentlichen zwei große Eingänge. So. Ist es nicht möglich an diesen Eingängen, dass da immer Menschen stehen, die Stichproben machen, dass es sowas gibt wie Metalldetektoren, was auch immer, um eben zu verhindern, dass Menschen mit Messern, du hast es gesagt, es gibt ein Messerverbot am Hauptbahnhof und ich habe nochmal nachgeschaut, als es erlassen wurde, gab es kurz danach eine Kontrolle und ich so ungefähr bei 220 Kontrollierten fand man aber 20 Gegenstände, also messerartige Gegenstände oder eben richtige Messer, wo du denkst, okay, wenn man das hochrechnet und 10% der Menschen Messer bei sich tragen, dann ist ja klar, dass sowas immer und immer wieder passiert und wir haben es in Hamburg erlebt, also seitdem diese Messerattacke war, hat es schon wieder zwei heftige Messerangriffe gegeben, nicht am Hauptbahnhof, aber in der Stadt, also das Messer scheint schon eine große Rolle zu spielen und das könnte man doch zumindest ausschließen durch Kontrollen an den Eingangstoren.
Also ich fürchte, ausschließen wird man es nicht können.
Also ausschließen nicht, aber minimieren.
Wenn ich habe dich daran gedacht, als ich am Freitag irgendwie zum Bahnhof gefahren bin mit meiner Frau. Wir hatten Brötchen unserem Bäcker geholt, wir hatten zu Hause Käse mitgenommen, was hatten wir dabei? Ein Messer, um diesen Käse zu schneiden. So, okay. Wenn jetzt also am Hauptbahnhofeingang, wenn wir da kontrolliert worden wären, hätte ich gegen das Messerverbot verstoßen. Warum ich das erzähle, ist, es ist ein kleines Beispiel dafür, dass ein Messerverbot zwar grundsätzlich richtig ist, aber nicht umfassend zu kontrollieren. Du kannst nicht morgens früh, wenn dann zeitgleich zu einer bestimmten Zeit 10.000 Leute in den Bahnhof reinströmen, um den Zug nach, weiß ich nicht, nach Kiel zu bekommen. Wie willst du die kontrollieren? Es geht nicht. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht nur den kontrolliert Menschen, die einem optisch nicht gefallen. Also mich lässt man durch, aber irgendwie den Menschen mit den angeranzten Klamotten, den kontrollierst du, ist ehrlich gesagt schwierig. Man hat insgesamt tatsächlich schon nur im letzten Jahr 670 Messer festgestellt und sichergestellt bei Kontrollen im Hauptbahnhof.
Und auch, muss man sagen, die sind halt nur wirklich
Das sind
stichprobenartig, ne?
stichprobenartig. Teilweise ist es aber auch so, dass man die Eingänge wirklich zumacht und jeden kontrolliert, der rein oder raus will. Aber man kann sich vorstellen, in den Hauptstoßzeiten, morgens im Berufsverkehr und abends im Berufsverkehr, ist das kaum zu machen. Dann legt man den Bahnhof still.
Aber du hast ja die Erfahrung gemacht bei deinen Fahndern und deine Fahnder sind ja auch jeden Tag mit Tausenden von Menschen konfrontiert, aber die entwickeln doch wahrscheinlich mit der Zeit so ein Gespür, ein Gefühl dafür, den kontrollieren wir mal und den kontrollieren wir mal nicht, oder? Wenn man dich sieht, dann sagt man, lassen wir durchgehen. Vielleicht, wenn man diese 39-Jährige, die so ein, ne, so ein Adidas-Trainingsanzug und so ein bisschen, ja, ist schon so ein bisschen, also die sah jetzt schon nicht aus wie der normale Fahrgast und so, kann man der Polizei nicht zutrauen, dass sie solche Leute relativ gesichert rausfiltern?
Also was man nicht machen darf, ist verdachtsunabhängig zu kontrollieren. Darüber reden wir also auch nicht.
Nee.
Also was weiß ich als Beispiel, was ja immer wieder gerne genannt wird, nur weil jemand schwarz ist, irgendwie kontrolliert man den.
Darum
Da
geht's nicht, genau.
geht es nicht. Sondern es geht darum, wenn man sich schon ein bisschen merkwürdig verhält. Ich glaube, das wird durchaus getan, diese Kontrollen. Ich glaube, da wird auch durchaus hingeschaut. Ich kann das nicht belegen, aber ich habe das Gefühl, man sieht jemanden und sagt, oh, den müssten wir uns mal angucken, nicht, dass von dem irgendeine Gefahr ausgeht. Aber wie gesagt, bei der Masse von Menschen, die da du hast die Zahl genannt, über 500.000 Menschen, die auf dem Hauptbahnhof unterwegs sind, ich glaube, dann wird man immer scheitern, egal was man tut. Vielleicht wäre es etwas besser, wenn man diesen Bahnhof entzerren würde. Darüber gibt es ja auch viele Planungen und viele, viele Gespräche. Aber solange so viele Menschen auf einem Raum sind, wird man, fürchte ich, scheitern mit einer vernünftigen Vorsorge.
Aber
Was
wo, ja.
aber vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich glaube, was man erkennen muss, ist und anerkennen muss, es gibt Menschen, von denen geht ein gewisses Risiko aus. Und es gibt die Ärzte zum Beispiel kennen dieses Risiko, Sozialarbeiter kennen dieses Risiko teilweise. Aber die Polizei oder die Strafverfolgungsbehörden kennen das Risiko nicht, was von diesen Menschen ausgeht. Und bislang ist es aufgrund des Patientenschutzes oder Datenschutzes, ich sage mal das Beispiel Sozialarbeitern, ist es verboten, die Polizei auf das Risiko eines bestimmten Menschen hinzuweisen. Und da setzt irgendwie sowohl die Gewerkschaften der Polizei setzen an, aber auch die neue Bundesregierung hat das auch in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass man das Gefährdungsrisiko künftig senken will und das Risikomanagement überarbeiten will, um den Datenaustausch zu erleichtern. Und das wäre im Vorwege in meiner Wahrnehmung eines der sinnvollsten Dinge überhaupt.
Das heißt, die Täterin, von der wir jetzt sprechen, die 39-Jährige, die tauchte natürlich vorher nirgendwo, aber doch, die tauchte bei der Polizei auf. So, aber die meisten eben halt nicht. Und dazu kommt natürlich auch, dass sie dann natürlich, die sind ja gar nicht, also die können ja nicht, die sind nicht, wie heißt es, straffähig oder, ne?
Genau. Aber was ja noch bei der Täterin hier, glaube ich, so ist, der Vater, wenn ich das richtig gelesen habe, lebt in Großhansdorf. Das heißt, er lebt in Schleswig-Holstein. Das heißt, diese Täterin taucht in den Akten und in den Computern der Hamburger Polizei nicht auf, sondern in den Akten und Computern der schleswig-holsteinischen Polizei. Und dieser Datenaustausch funktioniert genauso wenig wie der Datenaustausch zwischen Medizinern und Polizei. Also insgesamt muss der Datenaustausch an der Stelle deutlich verbessert werden.
Verbessert werden muss auch. Du hast es gesagt, du warst ja da und bist mit der Bahn gefahren und du bist ein gestandener Mann, der schon viele Dinge gesehen hat und hast dich trotzdem unwohl gefühlt. Und das war 8 oder 9 Stunden, bevor diese Attacke passiert ist. Muss nicht Hamburg wirklich jetzt alle Kräfte einmal bündeln und dafür sorgen, dass dieser Hauptbahnhof ein Ort ist, in dem sich die Menschen so sicher fühlen, wie es irgendwo nur geht? Denn wenn man den Hauptbahnhof nicht Richtung Innenstadt, Richtung Spitaler Straße verlässt, da geht es noch, finde ich. Aber zur anderen Seite, also wo für die Leute, die sich auskennen, wo das Deutsche Schauspielhaus ist, wo das Ohnsorgtheater ist, wo es dann Richtung St. Georg geht, da gibt es Flächen, gerade vor dem Drop-in, wo man denkt, okay, hier hat die Stadt eigentlich aufgegeben. Da siehst du, da kannst du jeden Tag Menschen, also kannst auch auf dem Bahnhof Leute sehen, die sich einen Schuss setzen, die andere angehen, die irgendwie, wo du sagst, nee, das ist hier eine Situation, in der ich mich nicht wohlfühle. Du musst tatsächlich nicht Hamburg versuchen, dass dieser Hauptbahnhof sowas wird wie ein Vorzeigeort Hamburgs, weil die meisten Menschen, für die meisten Menschen ist der erste Eindruck, den sie von Hamburg haben, genau dieser Hauptbahnhof. Und das ist ja in der Regel, je nachdem, wo man rausgeht, aber es ist nicht, man könnte nicht auf die Idee kommen, dass man plötzlich in der schönsten, vermeintlich schönsten Stadt Deutschlands ist.
Nee, das geht ja auch, wenn man mit Blick auf die Einheimischen so. Ich meine, wie will man die Leute denn bewegen, die irgendwo in der Innenstadt arbeiten, mit der Bahn zu kommen, aus Ahrensburg oder aus Norderstedt, wenn sie Angst haben müssen, irgendwie in diesem Bahnhof irgendwie nicht sicher zu sein? Das gilt also für Fremde, die hier Urlaub machen, genauso wie für Einheimische. Der Zustand ist unerträglich. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, die Stadt hat mit diesen Quattro-Streifen, mit dem Messerverbot, mit dem Alkoholverkaufsverbot, hat sie den Bahnhof selbst etwas besser gemacht. Aber die Kriminalität hat sich ja einfach nur verlagert. Die Kriminalität ist Richtung Steindamm, ist Richtung Besenbinderhof irgendwie da. Es gibt die Klagen eines Kindergartens, der sich inzwischen irgendwie schützt, irgendwie mit Stacheldraht und NATO-Draht irgendwie vor Randständigen und vor Drogenabhängigen. Es gibt ein massives Problem an diesem Hauptbahnhof, im Umfeld dieses Bahnhofs, Klammer auf, wie in vielen anderen Großstädten auch. Und die Stadt muss dringend sehen, ich weiß auch nicht genau wie, aber es ist die Aufgabe der Stadt, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich da besser fühlen.
Aber hast du den Eindruck, das war ja im Wahlkampf auch ein großes Thema, Dennis Thering, der Spitzenkandidat der CDU, hat ja damals immer wieder über den Bahnhof gesprochen, dass sich die Menschen nicht sicher fühlen, dass Hamburger ihre Töchter da nicht aussteigen lassen, dass, wie gesagt, auch gestandene Hamburger sagen, nee, das ist so lustig, die dann sagen, ich steige am Dammtorbahnhof aus, wo man denkt, das ist irgendwie wie in einer anderen Welt, natürlich viel kleiner und dann kommt man sicher weg oder im Zweifel sogar in Altona, was auch ein größerer Bahnhof ist. Und man hatte dann immer den Eindruck bei Peter Tschentscher, dem ersten Bürgermeister, dass der so sagte, ach nun, hört doch mal auf, das ist alles völlig falsch. Und wenn man das mit anderen Bahnhöfen vergleicht, ist der gar nicht so viel gefährlicher. Aber es geht ja gar nicht, im Zweifel geht es ja auch gar nicht um die Zahlen und um die Fakten, sondern um das Gefühl. Und das Gefühl ist ja eindeutig. Und was ich nicht verstehe, ist, es ist ja relativ, also die Kriminalität, die da ist, die ist ja offensichtlich, da muss man sich jetzt nicht viel anstrengen, sondern das könnte man doch mit einer entsprechenden Präsenz schnell abräumen. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man da mal 1, 2 Monate richtig hart durchgreift, dann spricht sich das ja auch rum und dann ballt sich das vielleicht nicht alles an diesem Ort, wo sowieso schon so viele Menschen sind.
Also ich glaube, im Bahnhof ist die Präsenz tatsächlich schon groß. Also das Kernproblem dieses Bahnhofs, was das Sicherheitsgefühl betrifft, ist einfach diese Masse von Menschen. Und darunter sind halt immer mal wieder Drogenabhängige, Trinker, was auch immer. Dieses Durchgreifen in der Nähe des Bahnhofs, außerhalb, Richtung St. Georg rüber, ist schon nicht mehr so einfach wie in diesem geschlossenen System Hauptbahnhof. Die Polizei ist da durchaus präsent, aber was will sie machen? Also ich meine, wir haben die Drogenszene am Besenbinderhof. So. Was will man machen? Will man jetzt diesen Besenbinderhof komplett schließen und sagen, irgendwie dann kommen halt keine Drogenabhängigen mehr her und konzentrieren sich hier? Dann sind sie woanders. Also ich bin da echt ratlos an dieser Stelle, wie man das Gefühl, dass es da nicht sicher ist, wie man das verbessern will. Weil, wie gesagt, mit Präsenz im Bahnhof, da hat man schon sehr, sehr viel getan.
Aber du sagst es ja, das Problem ist ja, dass sozusagen einerseits so viele Menschen an diesem Bahnhof ankommen und aussteigen und andererseits direkt daneben diese Szene ist. Es wäre natürlich besser, wenn diese beiden Welten nicht aufeinandertreffen würden, ne? Also, weil natürlich auch die, natürlich aus der Szene, die natürlich alle immer wieder in den Bahnhof hineinsickern.
Ja, theoretisch wäre es besser, man würde es Drop-in in Finkenwerder machen oder irgendwie in den Walddörfern oben. Aber es ist unrealistisch. Also es ist unrealistisch dergestalt, dass man irgendwie den Leuten sagt, irgendwie, ihr müsst aber jetzt in die Peripherie raus. Dann würde es illegale Treffpunkte weiterhin geben oder sich neu finden. Ich glaube, man muss da ganz stark mit Sozialarbeit ran, man muss mit ärztlicher Hilfe ran, man muss versuchen, tatsächlich die Leute ein bisschen auf dem Gelände vom Besenbinderhof ein Stück weit, klingt blöde, aber zu separieren von allen anderen. Und ansonsten mit starker Polizeipräsenz irgendwie auch in St. Georg unterwegs sein.
Aber ist nicht dieses Prinzip einmal da wirklich irgendwie, wie hieß es in New York, Zero Tolerance?
Ja.
Als damals New York dieses Zero Tolerance Prinzip gemacht hat, nach 1 bis 2 Jahren war das Thema mehr oder weniger erledigt. Also das meine ich mit, muss man nicht mal einmal hart durchgreifen, so schwer das vielleicht auch einem rot-grünen Senat fällt, um das Problem endgültig in den Griff zu kriegen, weil es ist, wir könnten jetzt, wenn es diese Podcast schon länger gäbe, wäre es wahrscheinlich die 30. Folge, weil das taucht ja immer wieder auf aus verschiedenen Anlässen.
Vielleicht würde es helfen, vielleicht wäre das wirklich die Lösung, dass man sagt, in allen Bereichen der Kriminalität schauen wir sehr viel genauer hin, als wir es jetzt tun. Das ist auch so ein Erlebnis, was ich mit den Fahndern hatte, als ich jetzt ein Jahr mit denen unterwegs war. Mhm. Wie offen teilweise gedealt wird, irgendwie wie klar Strukturen sind, also auch von reisenden kriminellen Banden, die sich für ihre Taten mal kurz in Hamburg niederlassen und dann wieder weiterziehen. Was auch damit zusammenhängt, dass die Straferwartung relativ gering ist. Und wenn jemand aus einem bestimmten osteuropäischen Land kommt, schockt ihn oder sie nicht irgendwie, was ihnen hier droht. Mhm. Dafür ist das Leben bei ihnen zu Hause viel zu beschissen. Also ich glaube, wenn, dann müsste man es so konsequent tun, dass man sagt, man macht es nicht nur im Bereich der Polizei, sondern man macht es auch im Bereich der Justiz. Man sorgt irgendwie für schnelle Urteile, man sorgt für Urteile, die merkbar sind. Weil, nehmen wir uns mal einen jugendlichen Straftäter. Wenn der jugendliche Straftäter aufgegriffen wird, dauert es oft Monate, bis er die ersten Erfahrungen macht, dass sein Tun eine Konsequenz hat. Und es dauert Monate, bis es dann tatsächlich zu einem Prozess oder zu einem Strafbefehl kommt. Das heißt, nur mit einer reinen Polizeioffensive und sagen, wir schicken jetzt noch mehr Polizei rein, würde man vielleicht das Gefühl der Menschen auf der Straße verstärken und verbessern, aber das Problem alleine gar nicht lösen.
Du hast es ja geschrieben in deiner super lesenswerten Reportage über die Zivilfahnder, habe ich ja auch gelesen, weil die sind ja sehr, sehr erfolgreich in dem Bereich, wo sie sind. Und wenn die dann auftreten, dann wissen die Beteiligten schon, oh Mist. Und also die reine Präsenz bei den Kriminellen hat natürlich eine Wirkung, ne?
Das ist richtig. Die hat es durchaus. Aber sie machen halt trotzdem irgendwie hinterher wieder weiter. Nach alledem, was ich jetzt gehört habe, ist der, du hast es eben angesprochen, jetzt schon wieder eine Messerstecherei, dass einer der jetzt mit dem Messer ist schwer Verletzten, ist jemand, mit dem die Fahnder in Ratchet auch schon mehrfach zu tun hatten. Das heißt, die erzielen Wirkung, aber es wird halt hinterher auch weiter gedealt, eingebrochen, Fahrräder geklaut, was auch immer.
Stefan, das war hochinteressant. Wir sind, glaube ich, so ein bisschen auf die Spur gekommen, woran das gelegen haben könnte, dass das passiert ist, was passiert ist. Das war es für diese Woche mit 040 Hamburg streng vertraulich. Eine neue Folge gibt's im normalen Turnus in der nächsten Woche am Freitag. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.